Hallo und herzlich willkommen. Ihr hört Nerd hört, den Podcast vom Projekt Halbtags-Nerd. Ich spreche heute mit Dennis aus Remscheid. Er ist Airsoft-Spieler und erzählt mir in einer knappen Stunde, wie er zu dem Hobby kam, was es damit auf sich hat und das Ganze drumherum, das wir als Außenstehende meistens gar nicht beachten. Ich wünsche euch viel Spaß beim Zuhören und würde mich über Kommentare und Feedback natürlich selbstverständlich freuen. Dann sage ich einfach mal Hallo, Dennis.
Hallo.
Wir sprechen heute über das wunderbare Thema Airsoft und da fällt mir direkt mal eine Frage ein. Warum Airsoft und nicht Soft Air? Ich habe jetzt schon beides so oft gehört und mich interessiert der Unterschied.
Da scheiden sich die Geister. Also Soft Air ist so das, was so die kleinen Kinder, man kennt das ja von früher, als man klein war, irgendeiner hat immer so ein Plastikteil gehabt. Und ich sag mal jetzt in Anführungszeichen, die Profis nennen es Airsoft vom amerikanischen her, da ist es eigentlich von Ursprung her mit Airsoft. Also die kleinen privaten Kiddies zu Hause, die sagen Soft Air und die Profis sagen Airsoft.
Okay.
Ich musste das auch lernen, weil ich kannte das auch nur unter Soft Air und ja.
Wann hast du angefangen damit? Also warst du auch ein kleines Kind?
Nee, also es ist bei mir vor fast genau 2 Jahren. Sehr interessant, so in der Ausbildung durch Zufall mit einem Klassenkameraden, wie auch immer, ich weiß es nicht mehr genau, wie wir auf dieses Thema gekommen sind. Und der hatte dann auch gesagt, mach das doch auch mal, das macht Spaß. Und der hat mir dann so Videos und Bilder gezeigt und es sah auch recht interessant aus. Die finanzielle Hürde ist nicht so hoch, wenn man selbst ein bisschen Geld verdient. Und ja, es war dann halt auch so kurz vor Weihnachten und nach Weihnachten war dann halt Geld da und ja, dann hat man sich halt mal so das kleine Besteck gekauft und hat halt mal mitgemacht.
Und was heißt das kleine Besteck in Zahlen und in Ausstattung?
Also bei Airsoft ist es auch so, im Vergleich zu Paintball, was ja auch so ähnlich ist, Paintball, die sind ja komplett weg, die nehmen ja alles Militärische, was damit irgendwie zu tun hat, nehmen die ja raus, dann darf man ja keine Flecktarnhose oder was anhaben und mit ihren bunten Farbkugeln und so.
Ja.
Und es ist halt so, da hat man halt eine Uniform, die auch dementsprechend, also die militärisch aussieht, das heißt Flecktarn bzw. Tricolor etc., man kennt die ja aus dem Fernsehen. Eine Waffe ist halt auch nicht der Vergleich zu dem, was man früher kannte, so mit irgendwie eine Pistole, wo man jeden Schuss durchladen muss, sondern die sind elektrisch. Kostenpunkt, ich sag mal im Forum, wenn man was Vernünftiges haben will und nicht gerade das Billigste, ist man mit 300, 350 Euro dabei für eine Waffe plus nochmal Ausrüstung für 100, 150. Wenn man wirklich was Günstiges, nur um mal reinzuschnuppern, sage ich jetzt mal. Nach oben hin natürlich keine Grenzen.
Ja.
Also ich habe auch mittlerweile da ein Thema sind, die werden es kennen von der Firma Systema. Das ist so, ich sag mal, das Apple beim Thema Airsoft. Die kostet dann auch knapp über 1.000 Euro.
Das habe ich sogar schon mal gehört, ja. Die ganzen Klamotten, die kriegt man ja auch wunderbar gebraucht bei eBay von ehemaligen Bundeswehrmenschen, die das dann halt mal haben mitgehen lassen.
Bei eBay, es gibt wirklich Händler. In Deutschland gibt es relativ günstige Händler, die das Zeug aus Polen beziehen, die sind von der Qualität her in Ordnung. Mhm. Wir haben auch mittlerweile einen an der Hand, der hat ich weiß auch nicht genau, wie der da drankommt, der ist wohl bekannt mit jemandem, der so bei einem amerikanischen Stützpunkt arbeitet und der kriegt halt die ganzen ausgemusterten Klamotten und so. Und was davon halt in Ordnung ist, verkauft er dann zu einem günstigen Preis und das ist halt dann auch noch reell. Also die sind dann auch mit Aufnähern und da steht teilweise noch der Name drauf und die Dienstabzeichen sind dran und wobei ich habe die persönlich abgemacht, weil ich bin nicht beim Militär, deswegen ich habe keinen Rang, deswegen brauche ich auch keine Dienstabzeichen.
Mhm. Wie weit geht diese ganze Equipment-Kauferei denn bei dir jetzt schon in weiter, sodass du dir halt auch andere Materialien kaufst, also sprich Zelte oder Tarnnetze, das alles gar nicht?
Das hatten wir noch nicht, also es gab auch noch nicht den Fall, weil die meisten Spiele, auf die wir fahren oder auf die wir bis jetzt gefahren sind, sind halt an einem Tag. Das heißt, man fährt morgens relativ früh hin, meistens am Wochenende, Samstag oder Sonntag. Abends ist das Spiel vorbei und man fährt wieder nach Hause. Die Möglichkeit besteht natürlich dort bei den meisten früher, also am Tag vorher anzureisen, dort zu schlafen. Es gibt auch riesengroße Spiele, gerade auch im Ausland, in Schweden und auch in Tschechien, wo Riesengelände sind. wo das auch rechtlich nicht so das große Problem ist wie in Deutschland, einfach ein Gelände dafür zu definieren. Und die Spiele gehen dann auch teilweise über eine ganze Woche, also wo man dann auch irgendwo schlafen kann oder schlafen muss und sein Zeug auch so mitnehmen muss. Also ich habe wirklich nur die Klamotten, die ich brauche, und Ausrüstung ist halt dann eine Weste. Ich meine, jeder, der schon mal Nachrichten geguckt hat und der schon mal so einen Soldat in Afghanistan oder weiß der Geier wo gesehen hat, die haben halt eine Weste an, wo die Magazine drin sind, und die haben einen Rucksack, wo eine Wasserblase drin ist, damit man was trinken kann unterwegs. Das habe ich alles, und das ist auch so, dass, wie gesagt, das Standard, die Standardausrüstung.
Du hast jetzt hier gerade schon zwei Stichworte genannt, die ich auf jeden Fall behandeln will. Ich fange erstmal mit dem einen an. Und zwar, wie läuft so ein Spiel ab?
Also ein Spiel läuft folgendermaßen ab. Wir haben im Moment, wo wir hinfahren, sind eigentlich zwei Gelände. Das eine ist an der holländischen Grenze. Das ist ein Waldstück. Das ist ein Privatgelände. Das ist dementsprechend umzäunt. An der einen Ecke ist es durch einen Fluss begrenzt, also durch einen kleinen Bach begrenzt. Es liegt sehr weit abseits, weil man muss, das muss man in Deutschland wissen, in Deutschland ist es rechtlich so, es muss ein Privatgelände sein, und die Grenze zum nach außen, dass halt niemand sonst irgendwie gefährdet wird, muss halt immer ein Bereich sein, der nicht bespielt wird, der die doppelte Länge der Reichweite der stärksten Waffe hat. Das ist wie irgendwo mal so bekannt gemacht geworden, und die Deutschen machen ja immer so schöne Gesetze. Und das trifft halt dort zu, weil es ist eben einfach, auf der einen Seite ist nichts. Links und rechts ist weiter Wald, da ist dann auch umzäunt, da ist Flatterband gespannt, da sind dementsprechend Schilder aufgehangen, dass eben ein Spiel stattfindet, und da steht drauf, dass man sich auch, dass man am besten, dass man nicht reingehen darf, weil es ein Privatgelände ist und so weiter. Und ein Spiel läuft folgendermaßen ab. Wie gesagt, morgens früh, relativ früh die Anreise, so 8 bis 9 Uhr. Dann zieht man sich an, und um 10 Uhr geht das Spiel dann so ungefähr los. Spielprinzip, da gibt es im Grunde genommen zwei. So ein Standardspiel, was eben mal schnell am Wochenende organisiert wird, ist meistens so ein typisches Capture the Flag. Das heißt, es gibt meistens 4 oder 5 Flaggenpunkte auf dem Gelände verteilt. Da hängt eine Liste, da trägt man dann man hat den Teams aufgeteilt, da trägt man dann bei seinem Team die Uhrzeit ein und geht weiter, und am Ende wird halt einfach zusammengerechnet, wer am meisten Flaggenpunkte die längste Zeit gehalten hat. Das ist halt so das Standardding. Was darüber hinausgeht, sind richtige Operationen, also wo dann wirklich auch mit Missionen und so gemacht wird. Das geht dann so weit, dass man halt feste Missionen zu gewissen Zeiten hat, wo dann so Sachen sind wie, keine Ahnung, unser Helikopter wurde abgeschossen, sucht den Piloten und ihr müsst ihn in euer Hauptquartier bergen. Klingt jetzt relativ lustig und so, und relativ spielerisch, aber es macht dann halt doch Spaß, und es ist schon mehr Taktik und alles hinten dran, wo man dann mit seinem Team auch versucht, das hinzukriegen.
Das bedeutet natürlich auch irgendwie so einen gewissen Hang zur Schauspielerei. Also natürlich kommt dann halt die ganze Szenerie, das Szenario, die Kleidung und all das zusammen, sodass du dich dann wirklich auch da reinfühlen kannst, denke ich mal. Was ist das für eine Überwindung, sich dann wirklich mal für den Moment klarzumachen, okay, ich bin jetzt in dem Moment quasi der Hauptmann oder Obergefreiter oder wer auch immer? Weil du spielst ja dann schon eine Rolle irgendwie, denke ich mal, oder?
Nein, also es ist nicht wie jetzt hier so diese richtigen Role-Playing-Games, wo sie wirklich sich dann nur mit Zauberer weiß der Kuckuck was anderes, sondern man ist eine Privatperson. Also wir reden uns nicht gegenseitig mit Leuten oder weiß der Geier was an. Okay. Das ist auch nicht gewollt. Also das ist, das gibt's einfach nicht. Also das Militärische wird da einfach außer die Ausrüstung, und das wird komplett rausgelassen. Das Ding ist halt, Man merkt, man hat immer im Hinterkopf, es ist nur ein Spiel, aber halt man hat auch die Motivation, diese Mission jetzt zu empfangen. Also es ist relativ, ja, es ist schwer zu sagen. Also es ist nicht ernst, man weiß immer, es ist Spaß, aber man nimmt es dann doch den Spaß relativ ernst.
Ja, natürlich, da kommt ja auch, es ist ja auch irgendwie Sport, es ist ja auch ein Wettkampf, da kommt natürlich irgendwie Adrenalin dazu, ja. Sodass du halt auch immer erreichen willst, ne? Klar.
Also es ist wie beim Kartfahren, man will natürlich, das ist wenn man es runter reduziert, zwar nur im Kreis fahren, aber man will ja doch Erster sein. Mhm. Also so ziemlich damit zu vergleichen.
Wenn du sagst, das ist alles, es ist alles Spiel, das ist euch bewusst. Aber es kommt natürlich noch ein wichtiger Faktor irgendwie dazu. Und das ist irgendwie das Schießen auf Menschen. Ich sage es mal, es kann ja vermutlich nicht so viel passieren, aber da kommen wir gleich noch drauf. Aber wie groß war die erste Überwindung, wirklich mal zu schießen?
Also ich sag mal so, dann die Überwindung ist nicht groß. Ich meine, es ist im Grunde genommen nichts anderes, wie man das früher als Kind, was weiß ich, Räuber und Gendarm, weiß der Geier, Indianer und weiß der Kuckuck, was gespielt hat. Da hat man ja auch im Grunde genommen aufeinander geschossen, wenn auch nicht mit Projektilen. Aber es ist nun mal wie in jedem Sport. Ich meine, Boxer muss dem anderen auch ins Gesicht schlagen, aber der weiß auch, der andere schützt sich dementsprechend. Also es hat jeder eine Schutzbrille auf. Ohne Schutzbrille kommst du nicht ins Spiel. Das ist schon mal ganz sicher. Und Schutzbrille heißt jetzt nicht, ich gehe in Obi und kaufe mir für 5 Euro so eine durchsichtige Plastikbrille. Mhm. Da würde die Kugel durchgehen. Also zu den Kugeln kurz, das sind, wir spielen nur mit biologisch abbaubaren. Das ist im Grunde genommen gepresste Stärke. Hört sich jetzt relativ simpel an, aber wenn man sie in der Hand hat, meint man, es ist Plastik. Ja. Aber wenn es einmal drauf geregnet hat, lösen die sich auf. Ist eben auch dann, weil es ist halt auf einem privaten Grundstück im Wald, da will man natürlich keinen Plastikmüll verbreiten. Dann, was auch noch dazu kommt, die Waffen sind in ihrer Stärke für die Spiele begrenzt. Das heißt, der Veranstalter oder die Organisation, die Leute, die die Orga machen, geben einen Richtwert vor. Und der wird auch meistens überprüft. Es gibt da so Chronometer, ist halt ein Gerät, wo ein Loch drin ist, da schießt man durch und das macht halt Weg durch Zeit, typische Geschwindigkeitsmessungen, gibt halt die Stärke aus. Ist halt einfach, damit nichts passiert. Ist wie bei jedem Sport, man muss sich halt dementsprechend schützen. Was natürlich passieren kann, ist, ich sag mal so, dass das Gefährlichste ist natürlich ein Treffer auf den Zahn. Deswegen auch meistens ein Schal vorm Gesicht. Ich meine, die schon mal Paintball gespielt haben, wissen das, dass man nicht umsonst eine Fullface-Maske anzieht. Es gibt auch Leute, die beim Airsoft eine Fullface-Maske anziehen. Meins ist es nicht, aus dem einfachen Grund, ich bin Brillenträger. Man hat schon mit der Schutzbrille genug Schwierigkeiten, dass die nicht anläuft, weil die halt auch von den Gläsern dementsprechend groß ist. Und ja, eben mit dem, nochmal auf die Frage zurückzukommen, mit dem Hintergrund, dass derjenige sich auch, dass man auch weiß, dass sich jeder dementsprechend geschützt hat und dass quasi nichts passieren kann, ist das ein anderes Gefühl, als wenn ich jetzt wüsste, meine Kugel könnte denjenigen verletzen bzw. töten. Also das ist nochmal eine ganz andere Liga.
Okay. Ich habe das jetzt nur so gedacht, weil ich. Das einzige Mal, wo ich eine Airsoft in der Hand hatte, da habe ich auf ein Straßenschild geschossen und es war schon ein merkwürdiges Gefühl, es wirklich abzudrücken und dass dann da wirklich was rauskommt mit viel Kraft und auch irgendwo landet. Und deswegen, also ich stell es mir für mich sehr schwer vor, dann wirklich auf einen Menschen zu schießen. Aber ja klar, das ist natürlich so, dass dann beide auch wissen, was sie da tun und dementsprechend die Vorbereitungen getroffen sind. Das nimmt natürlich eine ganze Menge. Du hast gesagt, dass so ein Treffer auf dem Zahn somit das Gefährlichste ist.
Ja, weil ich sag mal so, diese Kugeln sind halt relativ hart.
Ja.
Das ist gepresste Stärke und aus einer relativ kurzen Distanz auf dem Zahn kann dann auch schon mal eine Ecke wegbrechen. Das ist so, sage ich jetzt mal, das, was die schlimmsten Folgen, sage ich jetzt mal, hat, weil man muss danach dann halt zum Zahnarzt gehen und sich die Ecke reparieren lassen. Das ist aber wirklich, das kommt sehr selten vor. Also ich habe es noch nicht erlebt. Ich war jetzt, wie gesagt, in 2 Jahren auf einigen Spielen. Ich habe es noch nicht erlebt. Es haben zwar schon einige einen Treffer auf den Mund. Ich meine, da hat man dann halt so einen roten Fleck oder auch mal, es blutet mal ein bisschen. Das kann überall passieren. Ne? Wenn ich beim Fußball hinfall auf den Brascheplatz und hau mir die Knie auf, das ist schlimmer. Mhm. Das ist 10-mal schlimmer.
Und sonst passiert da eigentlich gar nichts. Okay, ich meine natürlich, man kann im Wald stolpern und sich ein Bein brechen, das ist natürlich, aber hängt ja nicht an eurem Sport. Aber sonst, anhand der Treffer passiert nichts. Man kennt ja diese Horrorbilder oder Anführungsstrichen Horrorbilder irgendwie vom Paintball, wenn Menschen da wirklich mit dermaßen Bluterguss überzogenen Beinen dann wiederkommen. Das passiert dann nicht.
Also das Schlimmste, was mir mal passiert ist, in Anführungszeichen schlimm, das war auf einem Spiel in Koblenz. Da hatte mich einer mit einem Scharfschützengewehr, da muss man wissen, die Scharfschützengewehre dürfen ein bisschen stärker sein als die die normalen Spielwaffen eben aus dem Grund, die schießen aus größerer Entfernung und die müssen nach jedem Schuss einzeln nachladen. Also bei uns ist es so, wir müssen nicht nach jedem Schuss nachladen, sondern du hast ein Magazin, was wir für uns auch begrenzt haben auf kleine Kapazität, das heißt 30 bis 60 Schuss, sage ich jetzt mal, was der reellen Waffe relativ nahe kommt.
Okay.
Das Schlimmste, was mir mal passiert war, war, dass ein Scharfschütze aus relativ kurzer Distanz mir praktischerweise genau unter die Schutzbrille geschossen, also wirklich, wo das Glas aufhört, genau der Zentimeter zwischen dem Schal, den ich vorm Gesicht hatte, und die Schutzbrille. Und da hatte ich dann einen kleinen Cut, wo es halt ein bisschen geblutet hat. Aber ich sag, jeder, der sich mal im Gesicht aufgedrückt hat, das blutet genauso stark. Und das ist genauso ein roter Fleck.
Das ist ja wirklich noch überschaubar.
Die Treffer auf dem Körper ist halt so, vor der Brust hat man das Chest-Rig, das heißt, da hört man die Treffer nur, die merkt man gar nicht. Und was halt so eine schöne fiese Stelle ist, ist, wenn man natürlich dann kniet oder hockt und die Hose am Bein so schön anliegt, wenn da einer genau drauf ist, die tun dann auch relativ weh, eben aber auch, weil es eine fiese Stelle ist. Und da kriegt man dann einen roten Fleck von der Größe, ich sag mal, einen Stecknadelkopf oben. Weil die Kugeln haben 6 mm Durchmesser, was natürlich ein Staubkorn im Gegensatz zu einer Paintball ist. Und die Paintball sind ähnlich stark von der Stärke. Deswegen sind da auch die blauen Flecke weitaus hässlicher und weitaus größer.
Okay. Du hast jetzt gerade nochmal die Kugeln angesprochen. Wie läuft das Ganze denn so technisch ab? Wie können wir uns das vorstellen? Das läuft mit Druckluft, wenn ich das richtig im Kopf habe?
Genau, das läuft mit Druckluft, also in dem Gewehr an sich, da ist eine, das nennt sich Gearbox, das ist ein Akku angeschlossen und das macht nichts anderes, als eine Feder aufzuziehen, die einen Kolben nach hinten zieht, wo dann halt Luft zurückgespeichert wird, sage ich jetzt mal. Und die Kugel kommt halt durchs Magazin, die sind im Magazin mit einer, also unter den Kugel ist eine Feder, dadurch drückt es die hoch. Und da wird halt eine in den Lauf gedrückt und die wird dann halt, wenn man halt abdrückt, wird die Luft halt rausgelassen. Das heißt, diese Feder haut den Kolben nach vorne und durch die Druckluft schießt halt die Kugel nach draußen. Die schießt dabei an einem Gummi vorbei, das sogenannte Hop-Up. Das macht, dass die Kugel einen Rückwärtsdrall kriegt, was da dazu führt, dass sie halt stabiler fliegt. Weil eine Kugel, die man einfach nur so schießt, fliegt halt irgendwo hin. Und durch diesen Drall wird die halt im Flug stabilisiert.
Das bedeutet ja auch, dass die Kugel schon, das müssen ja schon hochwertige Materialien sein. Das heißt, du darfst da jetzt nicht irgendwie fiese Plastikgriffel haben, weil ja sonst direkt eine Unwucht entsteht, die das Ding irgendwo hinfliegen lässt, sondern das müssen schon gut verarbeitete Materialien sein.
Materialien jetzt bei was? Bei der Waffe oder bei
der? Bei der Kugel auch.
Die Kugeln, wie gesagt, das ist Pressstärke. Mhm. Presste Stärke. Und die sind, es gibt da qualitative und preisliche Unterschiede, aber es gibt, wenn man mal ein paar Stück ausprobiert habt, die sind in Ordnung produziert, also da gibt es kaum große Unterschiede.
Okay, was nimmt man da so für eine Marke?
Also wir haben jetzt die Bio, also die Kugeln heißen BBs, also BBS.
Ja.
Wir haben jetzt die von The Guardian. Wie heißt die Marke? Das ist eine gute Frage. Biostar heißt die, praktischerweise.
Ja. Grüner Daumen. Okay. Und mit was für einem Druck oder was für einer Geschwindigkeit kommen die dann da aus der Waffe raus? Also da spricht man, glaube ich, in Joule, wenn ich das auch noch richtig im Kopf habe.
Also da gibt es in Deutschland, ist immer wieder beim Rechtlichen. Die gibt es in drei Abstufungen. Also wir fangen bei 0,08 an. Das ist so diese Kirmes-Plastikspritze, die man da am Stand gewinnen kann für kleine Kinder. Die kann auch jedes Kind unter 14 im Laden kaufen. Damit spielen wir überhaupt nicht, weil das ist halt Plaste, das ist halt Spielzeug. Dann ab 0,5 Joule, da muss man schon 14 Jahre alt sein, um die zu kriegen. Die sind, ich sag mal, die fliegt 20 Meter, die Kugel, und dann fällt sie runter.
Okay.
Und dann gibt es die höheren, die dann auch mit Gas betrieben sind. Da gibt es dann auch zwei Varianten. Ich habe da eine Glock, da ist halt im Magazin ist ein Gastank und unten ist, wie beim Feuerzeug, wie man das kennt, ist so ein Ventil und da kommt halt dann Gas rein. Und da ist es dann halt so, dass die halt durch das Gas angetrieben wird. Also bei jedem Schuss haut halt der Schlagbolzen hinten auf das Magazin drauf, dann macht es einmal pfft quasi und das haut halt die Kugel raus. Und dann gibt es noch welche mit CO2-Kapseln und das sind so die stärksten und unberechenbarsten, weil die werden im Sommer, wenn es warm ist, natürlich relativ stark und die sind auch meistens, also die lehnen wir meistens bei den Spielen ab, weil die einfach, die sind zu unberechenbar. Also die kann man dann zwar, ich habe eben gesagt, es wird gekront, das heißt, wird geguckt, dass die starken, dass die nicht zu stark sind für das Spiel, weil es ist nicht der Sinn, den anderen zu verletzen, das macht man nicht. Und deswegen, da sind die halt zu unberechenbar, weil wie gesagt, wenn es warm wird, wenn man morgens um 8 Uhr, auch im Sommer, wenn es dann irgendwie 15 Grad hat und die kront, dann ist die relativ schwach. Und nachmittags, wenn es 30 Grad hat, ist die halt super stark und das will man einfach nicht. Das sind so die drei. Es gibt auch elektrische Pistolen, aber die sind sehr selten. Oder weil sie auch relativ teuer sind.
Okay. Und was für eine Geschwindigkeit kommen die denn dann da rausgeschossen? Also so in der höchsten Stufe?
Das ist ungefähr. Sagen. Also meine, das sind so, das ist eine gute Frage. Das habe ich jetzt so nicht im Kopf. Das kann ich nachher nochmal nachliefern vielleicht, weil in Meter pro Sekunde oder das jetzt zu sagen, also meine hat ungefähr 1,3 Joule.
Okay, das lässt sich ja bestimmt irgendwie mal schön nach in die Shownotes schreiben, das kriegen wir schon hin. Wie viel Kugeln oder wie viel Schuss verliert ihr so bei einem Spiel oder feuert ihr ab in einem Spiel?
Ja, also dazu muss man erstmal sagen, in Deutschland ist es verboten, Vollautomatik zu schießen, also es ist generell verboten.
Okay.
Amerika, Holland, Schweden, weiß der Kuckuck, überall im EU-Ausland und auch im amerikanischen Ausland ist es erlaubt, dann dürfen die Vollautomatik schießen. Wenn die Waffe nach Deutschland importiert wird, wird die von einem Büchsenmacher auch auf Einzelschuss umgebaut. Und man darf auch nur Einzelschuss schießen mit den Starken. Und ich sag mal so, an einem Tag, wo wirklich viel, circa 700 bis 1000 Schuss.
In einem Zeitraum von 8 Stunden.
Im kompletten Tag, genau.
Ja, okay.
Ist schon.
Was ist das für ein Kostenaufwand?
Also ich habe so 3.000 kosten so 15 Euro. 3.000.
Überschaubar.
Ja. Also da ist man bei Paintball, um nochmal den Vergleich zu ziehen, ist man teurer.
Mhm. Wie viele Waffen trägst du mit dir rum, wenn du zu so einem Spiel gehst? Hast du dann dein Sturmgewehr und deine Pistole für den Nahkampf oder wie läuft das?
Ja, also mein Standard ist halt meine M4. Mhm. Das ist halt das kennt man auch von das typische amerikanische Sturmgewehr. Das habe ich immer dabei. Das ist auch das, was halt die Primärwaffe in Anführungszeichen ist. Und dann habe ich im Sommer, weil im Winter lohnt sich's nicht, im Sommer noch eine Pistole, also auf der Brust, im Halster, die dann halt auch wirklich für den Nahkampf ist, weil wenn man zu nah dran kommt, dann will man dann auch nicht das große Kaliber auspacken, weil wie gesagt, das ist nicht das Ziel, sich gegenseitig weh zu tun, sondern Spaß am Spiel zu haben und das respektieren auch die meisten.
Okay. Gibt's denn, also ich kenne das vom, oder ich habe es mal zumindest gehört vom Paintball, dass es halt auch interessante Abwandlungen in den Waffen gibt. Also sprich, es gibt Granaten, die halt dann halt die Farbkugeln abfeuern und so weiter. Gibt's das beim Airsoft auch?
Das gibt's auch, aber das ist relatives Spielzeug.
Okay.
Es gibt dann halt, die sehen halt sehr echt aus. Das ist dann halt diese das sind halt so Granaten, die kann man halt werfen. Zum einen gibt es welche, die kann man werfen, wo dann innen drin in der Feder, wo dann 5 Federn drin sind, wo halt jeweils irgendwie 5 Kugeln hinten dran sind. Dann macht es halt Spreuing und das springt da dann so einem Quadratmeter, springen halt Kugeln umher. Es ist Spielzeug.
Dann auch wahrscheinlich mehr für den Effekt und für die, die dann den militärischen Drill dann doch vielleicht etwas mehr dann
für den wollen. Ja. Sehen. Also es gibt Leute, die haben die dabei, aber die haben die meistens nur wegen dem Aussehen dabei.
Mhm. Gut, das ist in dem Punkt ja schon mal ganz interessant. Wie sind die sonstigen Kosten für das Hobby so? Also du sprachst jetzt davon, die Kugeln kosten natürlich was, die Wartung der Waffen natürlich auch ein bisschen was, aber das sind ja wahrscheinlich Minimalbeträge. aber der restliche Aufwand, der dahinter steckt.
Ich sag mal, die höchsten Kosten sind wirklich so die Ausrüstung einmal kaufen. Wenn man das einmal alles hat, mit Funkgerät und allem drum und dran und Ladegerät für die Akkus und das sind halt alles so einzelne Kostendinger, die man sich dann so über die Zeit auch mal selber kauft. Also am Anfang hatte ich auch kein Ladegerät, weil dann wir sind morgens immer zusammengefahren, haben uns abends getroffen und da hatte ich dann auch kein Ladegerät, weil ich habe dann beim Kumpel geladen. Irgendwann war es dann meinem Angebot, habe ich mir ein Ladegerät gekauft. Aber wenn man mal alles hat, für auf ein Spiel zu fahren, da reichen die 15 Euro für 3000 Kugeln für drei Spiele ungefähr reichen aus. Also weitere Kosten halt klar. Anfahrt, was man so isst, was man so trinkt.
Natürlich.
Weitere Kosten. Ja, so ein Spielgebühr wird halt meistens zwischen 5 und 15 Euro genommen, was für einen ganzen Tag auch völlig okay ist. Bei dem einen Gelände ist es so, die 5 Euro gehen halt an den Besitzer von dem Gelände, der dann halt auch die vollen Einnahmen dazu nimmt. Zum Beispiel, der hat jetzt letztens hat er den Weg neu gemacht. Der kauft dann Zeug, das er im Gelände verteilt. So, du hast eben gesagt, hier zum Beispiel Netze oder Sandsäcke, die halt dann halt dorthin gelegt werden, halt um das Gelände schöner zu machen. In Koblenz das Gelände, das kann man auch, die haben auch eine Internetseite, wenn man einfach mal Paintballfabrik Montabaur googelt, Montabaur mit AUR ohne E,
ja.
Dann, das ist halt ein riesen Paintball, also eigentlich ein Paintballgelände auf einem ehemaligen Bunkerstützpunkt von, ich weiß gar nicht, wem die, welche Armee dort mal war. Im Zweifelsfall waren es wahrscheinlich die Deutschen. Und das ist halt so eine Bunkeranlage. Das ist das, also da wurden Sachen gelagert. Das sind halt, ich glaube, 5 oder 6 Bunkereien, also so etagenweise nach oben. Unten ist ein relativ großes Waldstück, wo dann halt drei Paintballgelände aufgebaut sind. Und die Bunkereien können wir dann meistens nutzen. Und da sind dann halt auch so Sachen, die halt von dem Stützpunkt damals abgekauft haben. Da liegen dann halt alte Munitionskisten und so rum. Und da kostet halt 15 Euro, weil die stecken halt auch viel, viel mehr in das Gelände. Die kommen dann extra auch dorthin. Und das sind so die Standardkosten. Also sonst, ja, ist halt, wenn mal was kaputt geht, ist halt dann Ersatzteile kaufen. Und die sind halt auch relativ unterschiedlich teuer. Also ich habe am Anfang gesagt, so eine Einsteigerwaffe für 300 bis, sage ich jetzt mal, 500 Euro. Da sind dann halt die Ersatzteile relativ günstig. Wenn bei meiner Systema was kaputt geht, da wird's dann auch ein bisschen teurer. Aber die Dinger sind so gut gebaut, da passiert quasi nichts dran.
Wie sieht's aus mit den Schauplätzen, wo ihr hinfahren könnt? Spaß jetzt von Holland und Ähnlichem. Müsst ihr viel fahren oder?
Ja, wie gesagt, wir sind hier in Nordrhein-Westfalen, so in der Kölner Kante. Sind wir so verteilt, wir sind im Moment ein Dreier, eventuell demnächst ein Viererteam. Und das ist für uns dann eine Fahrzeit von einer Stunde, zwei morgens. Ist halt sonntags morgens früh losfahren oder samstags. Das ist halt, da muss man sich dann halt auch mal aus dem Bett quälen.
Ja, aber das machst du ja wahrscheinlich auch gerne.
Das macht man gerne, ja.
Wie häufig wechselt ihr den Standort? Also Ist es reizvoll, sich jetzt so in seinem Gelände zu verbessern, das man halt kennt, oder?
Aufgrund der Tatsache, dass es nicht viele Gelände gibt, weil es werden da halt viele rechtliche Sachen und Knüppel in den Weg geworfen, weil es ist halt ich nenne es mal eine Sportart, mit der so das Spießertum nicht wirklich was anfangen kann. Also für die sind das irgendwelche Kriegsspieler und das geht ja nicht, das kann man ja nicht machen und überall, aber nur nicht bei uns, halt dieses St. Florians-Prinzip, verschon mein Haus, zünd andere an, so geh woanders hin, spielt dort. Mhm. Deshalb sind die Gelände auch dementsprechend dünn gesät. Wir hatten vorher in der Nähe von Mönchengladbach noch ein Gelände. Das waren Gebäude, eine Reihe von Gebäude und ja, da gab es dann langes Hin und Her mit irgendwie Bauamt und hin und her. Also im Grunde genommen hatten die da dann so lange rumgejammert und in Gesetzesbüchern gewälzt, bis sie dann gesagt haben, ja, aber jetzt hier nicht mehr.
Du sprichst aber jetzt nicht rein zufällig von der Kent School, oder?
Ich rede von der Kent School. Die ja, ist also bekannt.
Ja, ja, ich habe lange Jahre ungefähr 500 Meter von der Kent School gewohnt. Ja, das ist ein bekanntes Objekt. So.
Ich meine, der Besitzer dort, der war auch irgendwie nicht wirklich so zugänglich früher und dann hatten wir dort ein paar Spiele und irgendwann wurde es dann halt so lang hin und her, bis dann schlussendlich gesagt wurde, auch vom Veranstalter, wo der gesagt hat, den Aufwand, den ich hier treiben müsste, damit es wieder geht, ist zu hoch und wir lassen es jetzt erstmal, vielleicht gibt es ja irgendwann noch was, ergibt sich irgendwann noch was.
Ja, das ist ja gerade bei der Kennschool sowieso ein bisschen komplexer aufgrund der Vergangenheit und so weiter. Ich habe da auch im Freundeskreis einiges mitbekommen, die da auch schon öfter mal gespielt haben und ist halt nicht so einfach.
Das Gelände, ich meine, okay, das Gelände hat eine schwierige Vergangenheit, man könnte es ja gerne auch ansprechen, das war irgendwie früher von den Nazis, die haben da irgendwie...
War ein Euthanasielager, genau, richtig.
Und da steht noch eine Kirche auf dem Gelände, die entweiht ist und ja, wie gesagt, es wurde halt dann viel hin und her und...
Dann ist die Kombination militärisches Spiel und Nazi-Vergangenheit natürlich dann für einige Leute irgendwie ein rotes Tuch. Kann man dann vielleicht auch verstehen.
Man kann es verstehen, ja.
Das heißt, ihr müsst euch immer wieder neue Objekte suchen oder...
Ja, nee, immer wieder neue Objekte nicht. Wie gesagt, wenn es ein Privatgelände ist, ist das alles ja kein Problem. Das kann ja jeder zur Verfügung stellen, wenn es die rechtlichen Gegebenheiten, ich habe es eben gesagt, mit dieser Sicherheitszone und so weiter und dementsprechenden Hinweisschildern und dass man, ich meine, mitten in der Stadt ist eh scheiße oder schon vom Prinzip her. Das, weil man kann, ich sage jetzt, wenn man ein Gelände hätte, was wirklich irgendwie mitten in der Stadt liegen würde, ich glaube, es würde keine Viertelstunde dauern, dann hätte irgendwie die Oma, die immer auf dem Fenster liegt, hätte die Polizei gerufen mit, da sind Leute mit Waffen, die tun Dinge. Mhm. Und daher sind halt die Gelände immer relativ weit ab vom Schuss. Wenn es ein Privatgelände ist, ist alles in Ordnung. Ich meine, die Paintball-Fabrik Montabaur, die haben da ja auch ihr Gewerbe damit, die verdienen ja auch ihr Geld mit dem Paintball-Feld und die hatten wir halt damals irgendwann mal angefragt, ob wir das Gelände nicht auch zeitweise, also zeitgleich oder zeitweise nutzen können und die haben dann auch zugesagt. Es gibt noch einige Gelände in der Nähe von Hannover, also in Norddeutschland und auch in Ostdeutschland. Aber da ist halt mit bis jetzt die Anfahrt ist da relativ weit weg. Was ein Riesen, also was diese Riesenspiele angeht, die auch eine Woche und länger dauern, da ist zum Beispiel, wenn man mal bei YouTube guckt, Berget in Schweden. Das ist ein riesengroßes Gelände. Das ist auch, ich glaube, ein ehemaliges Militärgelände. Die fahren da also dann auch schon richtig Organisation auf. Da werden dann auch die Spieler mit dem LKW übers Gelände gefahren und mit dem Hubschrauber fliegen die da rum. Und das ist dann halt auch eine durchchoreografierte Sache über die ganze Woche. Und so ein ähnliches gibt es auch noch in Tschechien, wobei mir jetzt da gerade der Name entfallen ist, wie das heißt. Das findet, glaube ich, auch jetzt schon zum vierten oder fünften Mal statt. Und da reden wir dann auch schon von Zahlen. Da machen dann um die 1000 Spieler, wenn nicht sogar mehr, mit.
Das ist dann schon ein Groß-Event.
Genau.
Jetzt im Zusammenhang jetzt auch mit der Fahrerei, gibt's so eine Art Liga-Betrieb oder ist das wirklich euer privates Ding mit zwei festgelegten Teams? Oder müsst ihr halt auch wirklich auch mal gegen andere antreten und dann euch organisieren?
Nee, das ist also ein privates Ding. Wie gesagt, es finden sich dann halt immer so die Gruppen, die dann zusammengehen, die halt ihre Teams gründen und halt auch immer man sieht sich halt, man trifft sich halt auf den einzelnen Spielen, man ist im Forum, man kennt sich und was heißt Wettbewerb? Naja, wie gesagt, durch das, dass die sich halt da noch einen gewissen Kleidungsstil angewöhnen, ist dann halt auch die, sind halt auch die Gegner dann meistens die gleichen. Also meistens wird so hell-dunkel getrennt und es ist halt dann, wir haben jetzt lange Zeit in Tricolor gespielt, das ist so dieses typische Wüstentarn, was man so kennt. Ja. Da ist man dann halt immer bei den hell, im Team, das eher heller gekleidet ist. Und dann gibt es die halt ganz normal in Flecktarn, die sind halt immer bei den Dunklen, von daher ist man da immer ungefähr die gleichen Gegner und man hat dann halt auch so ein bisschen Battle.
Mhm. Gibt es denn einen Ligabetrieb? Also ist das überhaupt möglich?
Nicht, dass ich wüsste. Also Paintball, da gibt's den ja wohl und hier... Ja,
richtig, hier gibt's Bundesliga und so weiter.
Nee, also hier gibt's den nicht, dass ich wüsste.
Ist das nicht gewollt oder ist die Zielgruppe und die Spieler einfach zu wenig?
Wie immer die Organisation. Es ist halt auch echt schwierig zu organisieren. Es ist so schon schwierig, dass viele Leute immer auf die Spiele zu bekommen. Und ich meine, es sind halt auch Leute, die berufstätig sind. Also wir reden hier nicht von irgendwie von der Masse, die irgendwie 18, 19 ist, sondern auch von viel, es gibt auch viele, aber die Masse ist halt im vollen Berufsalltag, teilweise mit Frau und Kind. Und die Zeit ist halt immer so das Schwierigste und auch die Fahrerei. Von daher, und es sind halt einfach auch nicht genug, als dass man da, und nicht genug Felder, als dass man da in eine große Liga aufziehen kann. Ich glaube, in den USA gibt es so eine Liga, wobei es dort auch sehr viel, sehr weit verbreitet ist.
Mhm. Ja, man hat eine viel größere Affinität dann zum Militärischen dann wieder.
Das kommt noch dazu, ja.
Wie sieht das generell bei euch dann so im Team aus? Habt ihr viele so klischeemäßige Ex-Soldaten oder noch aktive Soldaten, die ihr quasi ihr Beruf dann zum Hobby machen? Oder sind das komplett in Anführungsstrichen normale Leute?
Gibt es auch, aber die Mehrzahl ist aus dem nicht-militärischen Kontext. Also es gibt auch Soldaten und Ex-Soldaten, die mit dabei sind, aber die meisten nicht. Ist ein geringer Teil.
Du hast ja jetzt schon mehrfach Paintball angesprochen. Das ist, ist natürlich ein komplett anderes Feld, weil, wie du schon sagtest, du das ganze Militärische rausnimmst. Es ist viel mehr Spaß, obwohl ich euch den Spaß jetzt nicht absprechen will damit. Aber warum hast du dich für Airsoft entschieden und nicht für Paintball? Beziehungsweise wird Paintball von euch so ein bisschen belächelt oder wie sind da die Unterschiede zu sehen?
Ich will nicht, also Paintball habe ich auch schon gespielt, das macht mir auch Spaß. Es ist halt was komplett anderes und ja, also belächelt, es gibt bestimmt Leute, die das belächeln, aber ich sag mal, man respektiert sich, sage ich jetzt einfach mal. Die haben halt für sich entschieden, das komplett rauszunehmen und zu sagen, wir sind da, wir grenzen das ab und das respektiert man einfach.
Sehen die das genauso?
Im Grunde, also mit denen ich jetzt bis jetzt geredet habe, ja, also Anfeindungen oder Ähnliches habe ich da noch beim Paintball-Spielen noch nicht gehört. Obwohl man sich halt auch drüber unterhält, also. Aber okay. Da ist noch nicht irgendwie, dass da einer gesagt hat, versteht er nicht und kann er nicht respektieren oder so. Nö, also kann ich nicht sagen. Mhm.
Wenn ihr keinen Ligabetrieb habt und das wirklich einfach nur just for fun macht, wo liegt der hauptsächliche Reiz für dich oder für euch? Ihr habt ja jetzt dann quasi keine Erfolge vorzuweisen. Ihr bekommt keinen Pokal oder seid in irgendeiner Tabelle auf dem vorderen Platz, sondern ihr macht es ja wirklich nur für euch. Wo liegt da der Reiz für dich?
Es ist echt der Spaß. Also ich muss ganz ehrlich sagen, also man hat gar nicht den Anreiz da irgendwie, wie du schon sagst, irgendwie ein Pokal oder so. Das wäre auch, glaube ich, also wenn da einer kommen würde und würde sagen, so, und am Ende des Tages kriegen die am meisten Punkte haben, kriegen einen Pokal. Ich glaube, das würde zu breitem Gelächter führen.
Okay. Wie sieht das aus mit den, du sagst das jetzt, wer am Ende des Tages die meisten Treffer hat? Jetzt interessiert mich wirklich unheimlich, wie das Ganze eigentlich funktioniert, so wirklich der reine Ablauf des Spiels. Du hast ja schon die beiden Hauptspielarten genannt, halt Capture the Flag und die Operation. Capture the Flag ist ja relativ einfach, hast du ja schon erwähnt. Man guckt einfach, wer nach einer gewissen Zeit den größten Prozentsatz des Territoriums irgendwie für sich erobert hat. Aber nichtsdestotrotz geht es ja noch irgendwie um Schießen. Das heißt, du versuchst deinen Gegner ja quasi außer Gefecht zu setzen. Und das interessiert mich tierisch, wie das funktioniert, wie das nachvollzogen wird und auch eingehalten wird.
Also da muss man sagen, da ist was Airsoft angeht, das ist ein sehr großer Vertrauensding. Also du bist halt wirklich, das steht auch in jedem, vor einem Spiel gibt es halt immer so diese Standardregel, die Standardregelsätze, wie stark die Waffen sein dürfen. Und da wird auch immer auf Fairness hingewiesen. Und ich muss auch ehrlich sagen, in 90% oder 95% der Fälle ist die Fairness wirklich da, dass wenn du merkst, dass du getroffen bist oder der Gegner merkt, dass er getroffen worden ist, dass er auch dementsprechend ein Handzeichen gibt, eben Hit schreit, damit der andere halt auch nicht mehr weiterschießt, weil es muss man ja eindeutig sagen, sonst hat man so einen Homer Simpson-Effekt, wo dann so, ah, au, au, au. Und eben wenn man getroffen ist, man nimmt dann auch, man, also jeder hat immer so man nimmt da diese Verkehrswarnwesten, weil die eben leuchten, die nimmt man dann raus, tut sie sich auf den Kopf, auf die Schultern, sodass man direkt zu sehen ist, dass man getroffen ist, bleibt erstmal sitzen, weil man kann bei den meisten Spielen noch einmal zurückgeholt werden, also geheilt werden. Das funktioniert dann dementsprechend. Andere aus deinem Team geht hin, kniest neben dich, legt dir die Hand auf, dauert eine Minute oder 30 Sekunden, je nachdem, was der Veranstalter sagt. Meistens ist es eine Minute. Und dann darfst du wieder einsteigen. Beim zweiten Mal bist du raus, gehst zurück in dein Hauptquartier und zu jedem vollen Viertelstunde. Oder wenn es anders gemacht ist, wenn 5 Leute da sind, steigst du halt wieder ins Spiel ein. Also so funktioniert. Aber es funktioniert weitestgehend auf, weil wir eben keine Farbe benutzen und die Kugeln eben keine Farbe abgeben. Es funktioniert halt wirklich auf Vertrauensbasis. Und es ist auch wirklich so, wenn du sicher bist, du hast den getroffen, kannst du auch jederzeit so deine Warnweste rausnehmen, packst sie dir auf den Kopf, gehst zu ihm hin und sagst, Freund, ich habe dich jetzt 4-mal getroffen, ich hab's gesehen, meinst du nicht so? Und das funktioniert auch meistens. Also es gibt da keine großen Diskussionen oder Schreiereien. Es gibt natürlich auch Leute, die die Treffer gekonnt ignorieren. Die sind dann aber meistens nur einmal beim Spiel, weil das wird denen danach dann nahegelegt. Wenn es da mehrfach Beschwerden gab, wird denen dann nahegelegt, fahr doch woanders hin. Wenn du Highlander spielen willst, das nennen wir so, weil Highlander halt unsterblich von der. Und weil man kann es halt nicht nachvollziehen. Du kannst halt nicht beim Paintball kannst du hingehen und kannst sagen, hier, guck auf deiner Schulter, da hinten der rote Fleck, das war ich. Sondern es funktioniert halt auf Vertrauensbasis. Und das funktioniert auch gut. Das hat mich auch gewundert, weil ich das erste Mal, weil das war auch so meine erste Frage: so, Moment, hier ist keine Farbe drin, wie geht denn das? Und dann, ja, so und so, wenn du getroffen wirst, schreist du Hit und der andere macht das auch. Und das funktioniert echt gut. Also es hat mich schwer gewundert.
Macht es einen Unterschied, wo ich treffe? Also ich meine, wir kennen das ja jetzt irgendwie von Counter-Strike oder ähnlichem, dass Treffer unterschiedliche Wirkungen haben. Das heißt, wenn ich dich jetzt in die Wade treffe, könntest du ja rein theoretisch noch weitermachen. Wenn ich dich jetzt natürlich in der Brust treffe, ist das ein bisschen komplexer. Gibt es da einen Unterschied, wie lange ich dann außer Gefecht bin?
Nee, Treffer ist Treffer. Also egal wo.
Und es reicht einer.
Ja, genau, reicht einer. Ob das jetzt das Bein, der Kopf, die Brust, der Rücken etc. ist. Ich meine, es passiert schon mal, man kriegt wirklich schon mal Treffer nicht mit. Das kann immer mal passieren. Hab ja eben gesagt, dann geht man halt zu dem hin und sagt, meinst du nicht, ich hätte dich getroffen? Oder wenn der andere sagt, ich bin mir sicher, ich habe dich getroffen. Das Ding ist auch, ich habe es eben gesagt, mit dem Scharfschützentreffer, den ich gemerkt habe, den ich ins Gesicht gekriegt habe. Ich meine, das merkst du.
Ja.
Kannst du nicht sagen, nee, ich habe dich nicht getroffen. Aber es gibt schon mal Scharfschützentreffer, die man eben gar nicht merkt, weil die gehen auf die Brust und da hat man halt die Weste an und da sind dann noch Magazine drin oder da ist seine Pistole drin und man hat noch einen Funk im Ohr, wo dann vielleicht gerade einer was reinquatscht und man hört eben den Aufprall von der Kugel nicht, weil die meisten Treffer hörst du und merkst du nicht. Und von daher ist es dann auch, das kommt schon mal vor, weil Scharfschützen eben weiter weg sind, du hörst den Schuss nicht. Also du hörst das Geräusch von dem, das knallt nicht, aber man hört halt, dass ein Schuss abgegeben wird. Den hört man nicht und man merkt den Treffer nicht. Und dann kommt es auch schon mal vor, dass dann einer sagt, ich habe dich hier getroffen und jetzt schon zum zweiten Mal. Und dann geht man halt raus. Aber das funktioniert halt echt gut.
Das überrascht mich. Das war immer so die große Frage. Wie sieht denn die Rollenverteilung bei euch im Team aus? Du hast jetzt angesprochen, es gibt den Scharfschützen. Ich denke mal, heilen kann jeder. Oder?
Ja.
Okay. Ist es euch wichtig, dass ihr dann wirklich auch die einzelnen festen Positionen habt oder kann jeder Scharfschütze werden? Ihr könnt auch 2 haben oder ihr braucht gar keinen. Wie sieht da so die Rollenverteilung aus?
Das kann jeder machen, wie er will. Wir sind also bei uns alle gleich ausgerüstet, also mit der M4 und einer Pistole. Wir hatten uns letztes Jahr mal ein Scharfschützengewehr fürs Team zusammen gekauft. Das hat nicht so funktioniert, wie wir uns das vorgestellt haben, deswegen haben wir es wieder gelassen. Es gibt halt Leute, die kommen extra hin, die kommen alleine auf die Spiele oder kommen in, was sind halt wirklich große Teams von 15, 20 Leuten, die sich da organisieren. Da sind dann halt die Rollen noch, also wirklich komplett verteilt. Also da gibt es dann wirklich Leute, die kommen immer als Scharfschütze hin. Und es gibt Leute, die kommen nur die haben nur 2 Pistolen dabei und sind halt dadurch wendiger und sind halt mobiler. Aber bei uns im Team, wir sind alle gleich und wenn von uns einer sich ein Scharfschützengewehr kaufen will, ein Scharfschütze machen will, dann macht er das. Und wie gesagt, heilen kann jeder. Es gibt schon mal gewisse Spiele, wo man dann selbst nochmal wurde der Veranstalter nochmal unterteilt. Das sind aber dann meistens die großen Operationen, wo dann wirklich auch ein Team dann extra, wo dann auch Teams, die dann eingeteilt werden, dementsprechende Missionen kriegen, von wegen ihr müsst den, wie ich jetzt eben gesagt, am Anfang schon gesagt habe, mit dem Piloten, das ist so was Typisches, und so irgendwo liegt ein Verletzer, den müsst ihr suchen. Das ist dann auch so eine Puppe, die da liegt. Die muss man dann auch wirklich ins Hauptquartier tragen. Und das ist dann wirklich so, die Scouts müssen das Ding finden und dann müssen sie die Medics rufen, die kommen dann hin und flicken den zusammen. Für die Medics gibt's dann die haben dann eine eigene Mission, wo dann steht, der Pilot hat irgendwie das linke Bein gebrochen und den rechten Arm gebrochen, und die müssen dann da in Anführungszeichen Notversorgen, und dann müssen die halt zurück ins Hauptquartier gebracht werden. Und die müssen dann halt begleitet werden. Aber sonst so im Team selber, also in unserem Dreier-Team, da gibt es keine Rollenverteilung.
Okay. Dreier-Team ist ja jetzt nicht wirklich groß.
Nee.
Wollt ihr nicht mehr, oder ist das auch wieder so die Geschichte, man muss erstmal Leute finden, die da mitmachen?
Ja, also wir drei, wir haben uns damals bei uns, also wie gesagt, in der Schule kennengelernt, in der Berufsschule kennengelernt. Und haben, wie gesagt, einer von uns, der hat das gemacht. Wir sind dann mit eingestiegen. Und klar, wir würden sofort irgendwie noch jemanden dazu holen, aber es ist halt auch, wie gesagt, es ist ein kleiner Kreis von Leuten. Wenn man es jetzt mal irgendwie mit Leuten, die Fußball spielen etc. vergleicht, da sind es ja auch viel mehr Leute. Und in den Foren, da hat sich jetzt, wie gesagt, letztens einer gemeldet, der gern bei uns mitmachen würde. Dem halt auch von der Ausrüstung her, der zu unserem, ich nenne es jetzt mal blöd, Stil passt. Und von daher, also wie gesagt, die Tür steht offen. Es ist da keine, wir würden dann nicht sagen, wir lehnen dich ab, weil XY.
Habt ihr denn einen Teamnamen, würde mich jetzt mal so quasi interessieren, oder ist das auch nicht wichtig?
Wir haben lange rumgerätselt, wir haben uns dann auf Enrage Airsoft geeinigt, weil wir eben auch eine Website haben wollten, um eben auch für uns irgendwo einen Punkt zu haben, wo wir mal alle drauf zugreifen können.
Ja, die verlinken wir danach natürlich auch noch. Vielleicht finden wir noch Mitstreiter für euch.
Tja, spontan schnell zusammengemacht und wird auch mehr schlecht als recht gepflegt.
So ist das halt. wie sieht das denn generell aus, so in der, ich nenne es erstmal Szene, gibt's da so das Real Madrid unter den Airsoft-Mannschaften, oder sind das alles mehr so kleine Teams?
Es gibt wirklich Teams, die trainieren dann auch privat. Also die treffen sich dann auch mal unter der Woche oder so. Die fahren nicht nur zu den Spielen und trainieren auch privat. Und da merkt man halt auch, die sind viel besser aufeinander abgestimmt. Die wissen, was der andere von ihm will, und die müssen nicht viel miteinander reden. Also halt dieses typische, Real Madrid ist ein gutes Beispiel, bei denen sieht man ja von Laufwegen her und allem, wie die miteinander Fußball spielen, ist was anderes wie jetzt irgend so eine Thekenmannschaft aus dem kleinen Ort. Und wir fahren halt nur auf die Spiele. Wir haben zum einen nicht die Möglichkeit, nebenher zu trainieren, weil wir eben kein eigenes Gelände oder so haben. Und aber es gibt da durchaus auch Teams, die dann auch größer mit 15, 20 Mann sind, die wirklich gut trainiert, also die trainiert sind.
Gibt es da so herausragende Teams, die man nennen darf, kann, sollte?
Ich könnte jetzt, ich lasse es mal besser, weil das ist, ich habe da nicht nachgefragt, ob ich es darf und ob ich den Teamnamen sagen darf, von daher sage ich jetzt mal keine Teamnamen.
Ja, okay, das ist dann auch besser so. Aber damit bringst du mich eigentlich wieder auf eine ganz gute Fährte, und zwar die ganze rechtliche Frage. Ich meine, das hat ja wahrscheinlich auch einen Grund, warum du das jetzt nicht erwähnen willst, wie die heißen.
Nee, das hat einfach den Grund, es gibt Leute, die möchten das, dass sie genannt werden, und die gehen da auch offen mit um. Ich meine, ich gehe da auch offen mit um. Ich erzähle jedem von dem Hobby. Ich bin da nicht einer, der da irgendwie zurückhaltend ist, und ich respektiere auch, wenn da einer dafür oder dagegen ist, und argumentiere auch gerne mit. Aber wie gesagt, es gibt da auch Leute, die wollen das halt nicht, und die veröffentlichen auch nur Fotos von sich, wo die Gesichter ausgegraut sind. Und deswegen nenne ich einfach mal keine Namen, weil das ist, ich weiß nicht, wie die dazu stehen. Bei manchen wäre ich mir sicher, wie die dazu stehen, aber gar nicht erst den einen, die gefallen.
Genau. Aber das bringt mir natürlich auch auf die Frage, wenn die sich teilweise vermummen oder es eventuell nicht so ganz damit offen umgehen wollen, ist es natürlich halt auch diese rechtliche Grauzone eventuell, oder auch das merkwürdige Ansehen, wie wir das vorhin schon gerade am Beispiel mit der Ken School hatten, oder generell die Oma, die am Fenster hängt. Wie ist die rechtliche Grundlage, so im Groben? Also es ist ja keine Rechtsberatung hier, deswegen muss es ja nicht alles 100%ig stimmen, aber so im Großen und Ganzen, es muss ein Privatgelände sein, es muss abgesperrt sein, man muss die Möglichkeit, also man muss quasi verhindern, dass Unschuldige, sage ich jetzt mal, mit aufs Gelände kommen. Mhm. Gibt es sonst noch weitere Beschränkungen? Also abgesehen natürlich, wahrscheinlich gibt es irgendwie rechtlich eine Joule-Maximumzahl, wie du vorhin auch schon gesagt hast, dass es gewisse Stärken erst ab 14 Jahren gibt. Womit habt ihr noch zu kämpfen oder worauf müsst ihr noch achten?
Von der rechtlichen Grauzone her, also verboten ist daran nichts. Es gibt Dinge, die verboten sind, da werde ich jetzt gleich mal so ein paar Sachen sagen. Es gibt Dinge, die verboten sind, aber so wie wir es machen, ist daran nichts verboten. Also es ist alles im Rahmen der rechtlichen Grundlagen. Das ist alles sehr gut, mehr oder weniger gut reglementiert durchs Waffengesetz etc. pp., weil da fällt es eben drunter. Es gibt so ein paar Sachen zu beachten. Das ist, wenn man zu Spielen hinfährt. Man hat zivil anzureisen, das heißt nicht schon in voller Montur dort aufschlagen, mit am besten die Waffe auf dem Rücksitz geladen und entsichert, sage ich jetzt mal ganz plump, sondern da gibt es einfach ein paar Sachen zu beachten. Die Waffe hat in der Tasche oder in einem Koffer zu sein, da hat ein Schloss dran zu sein, die Waffe hat an einem anderen Ort wie die Munition und die Akkus zu sein. Wie es jeder Jäger und jeder Sportschütze auch kennt, der kann auch nicht mit seiner Waffe auf dem Beifahrersitz zum Schießstand fahren, sondern der muss die auch in den Koffer tun und die Munition in den anderen Koffer. Dann gibt es so Sachen wie Anbauteile an den Waffen. Da gibt es, was man gerne so im Film sieht, Laser, Taschenlampen etc. pp., die sind in Deutschland einfach verboten, weil sich das irgendjemand irgendwann mal ausgedacht hat. Da ist halt Dinge, die das Ziel anstrahlen, so wie das schon so schön formuliert ist, sind halt einfach für Privatleute verboten. Die Polizei darf das, also auch da nur die Spezialeinheiten, aber wir dürfen es halt nicht. Es gibt da welche, die legalisiert werden, und zwar folgendes: Da gibt es so Taschenlampen, die werden dann halt, die kann man halt privat selber, die kann man kaufen. Das ist schon mehr oder weniger legal, weil allein sie zu kaufen ist eigentlich schon nicht legal. Es gibt da Shops in Asien etc., denen ist das ja egal, wer in Deutschland da was bestellt. Nur das Problem ist halt, wenn es beim Zoll auffällt, dann hat man ein Problem. Es gibt welche, die sind entmilitarisiert, das heißt, die sind innen drin, das Innenleben von dem Laserpointer oder von der Taschenlampe sind eben rausgemacht und das ist ausgegossen, sodass es eben nicht wieder mit Plastik oder so, sieht halt echt aus, hat aber keine Funktion, und die sind dann halt, die darf man dann auch benutzen.
Die kann man sich aber auch komplett sparen, ist einfach wieder so wie die Granate und Optik-Ding.
Sich einfach sparen. Man muss ja nicht mal, man braucht ja nicht unbedingt den Eindruck zu erwecken, dass was nicht in Ordnung ist. Tja, rechtlich, was gibt es noch so zu beachten? Ja, der Transport ist halt ein Ding. Wie gesagt, in einem verschlossenen Behältnis. Ja, die Gelände, wie gesagt, man darf halt nicht einfach so jetzt sich sonntags mittags ins Auto setzen, in den Wald fahren und dort rumballern. Auf seinem Privatgelände kann man das gerne tun. In der Öffentlichkeit ist es verboten. Man darf die Waffe nicht in der Öffentlichkeit führen. Weil das ist aber mit allem anderen auch so, eben diese schöne Formulierung von der Anscheinswaffe, ist eben, der Polizist kann nicht unterscheiden, ist das eine echte Waffe oder ist es keine, weil die sehen den echten 1:1 genauso aus. Die sind genauso groß, die sind genauso gefärbt. Die Anbauteile von den echten oder von den Airsoft kann man 1:1 an die Original anschrauben und umgekehrt. Also das ist alles kompatibel zueinander. Von daher, der Polizist, der, sage ich jetzt mal, den Jugendlichen mit so einer Waffe in der Stadt sieht, kann nicht unterscheiden, ist das eine echte oder ist es keine echte. Und deswegen gibt es einfach dieses Verbot, eine Anscheinswaffe in der Öffentlichkeit zu führen, wie es auch mit jeder anderen Schusswaffe, einer echten Schusswaffe oder so auch ist.
Okay, also, wie du schon sagst, das sind halt alles Sachen, die jetzt nicht wirklich spezifisch auf euren Sport zu münzen sind, sondern generell einfach durch die Tatsache begründet sind, dass ihr da eine Waffe dabei habt.
Genau, das ist einfach die allgemeinen Gesetze, die für uns einfach genauso gelten wie für jeden anderen auch. Und ich sag mal ganz ehrlich, jemand, der ein bisschen vernunftbegabt ist, sieht die auch ein und hält sie auch ein, weil ich wüsste nicht, was mich dazu treiben würde, mit meiner Airsoft hier durch die Innenstadt zu laufen. Das ist, wie gesagt, ein vernunftbegabter Mensch dürfte da eigentlich gar nicht erst auf die Idee kommen, und der sieht das auch ein.
Habt ihr mit schwarzen Schafen zu kämpfen? Also die irgendwie euren Ruf so ein bisschen ruinieren?
Es gibt natürlich immer wieder so die üblichen Kiddies, werden die so gerne genannt, die halt in, bei sich um die Ecke in den Waffenladen gehen und sich so ein Ding kaufen, weil es halt geil aussieht und weil es da im Schrank steht und das kenne ich aus dem PC-Spiel und weiß der Kuckuck und die dann halt wirklich mit dem Ding in den Wald laufen und die machen halt echt, das ist irgendwo, ja, das ist halt das, was in der Öffentlichkeit aufschlägt. Wie gesagt, das ist immer, ich meine, ich will gar nicht in die Richtung gehen, aber so dieses typische Killerspiel-Argument ist halt dann auch so. Das ist einer von tausend, der Müll macht, aber der schlägt irgendwo dann, der macht halt den meisten Trara, weil das ist das, wo sich die Öffentlichkeit am meisten drüber aufregen kann. Über die tausend, die es unter dem Schirm, weil es gar keiner mitkriegt, weil es halt einfach vor sich hinläuft, die fallen halt nicht auf. Und es gibt halt wirklich, es gibt wenig schwarze Schafe. Bei unseren Spielen, ich kenne jetzt kaum welche, die andere organisieren, weil wie gesagt, die Fahrt für uns mal eben nach Ostdeutschland etc., die ist halt im Moment nicht drin. Wenn das andere organisieren, da weiß ich nicht, wie da die schwarzen Schafe sind, bei uns werden sie eigentlich rigoros aussortiert. Also sie werden dann wirklich, die dürfen dann den Tag von mir jetzt noch da bleiben, oder wir hatten schon den Fall, wo wir wirklich Leute am Tag während des Spiels rausgeschmissen haben, wo wir gesagt haben, so, Junge, das war's jetzt, du hast jetzt dreimal, wir haben dir dreimal gesagt, das und das ist nicht okay. Die sind dann morgens schon angekommen mit, hatten irgendwie nur eine Jeans und ein T-Shirt an und eine Mütze und eine Schutzbrille, wo wir uns auch nicht so sicher waren, ob die wirklich aus dem vernünftigen Laden ist. Und sind dann halt da wie die Bekloppten rumgelaufen, wo wir dann einfach sagen, so, Freunde, also bitte, nee, fahrt nach Hause, kommt auch bitte nicht wieder, weil das möchten wir hier nicht. Und es wird halt dementsprechend ausgesiebt. Und es ist halt wirklich auch dann, wenn jemand neu dazukommen will, ist er jederzeit willkommen. Ist schön, wenn er schon jemanden irgendwie aus dem Forum kennt, der den mitbringt, der sagt, der ist in Ordnung, der kommt nächstes Mal mit. Meistens auch begleitet dann durch irgendjemanden, so war es bei mir auch. Ich bin dann auch irgendwann mal mit meinem Kumpel das erste Mal mitgefahren. Und also bei uns in den Spielen kommt das eigentlich nicht vor, dass da wirkliche Ausfälle sind. Aber wie gesagt, man liest halt hin und wieder mal gerne, dass irgendwelche Kiddies im Wald rumgeballert haben und die Polizei dann da einen riesen Aufwand aufgefahren hat. Und das ist halt das, was dann im Endeffekt auch dazu führt, dass irgendwann vielleicht wieder die Gesetze verschärft werden oder sonst irgendwas.
Das, was wünschst du dir? Wünschst du dir mehr Akzeptanz so in der Öffentlichkeit für das, was ihr da tut?
Ich sag mal so, mit der Akzeptanz ist es schwierig, weil wenn man sich so die Gesellschaft anguckt, für die ist das in erster Linie böse, weil die verstehen nicht, was da passiert. Das ist wie mit den Killerspielen, die auch immer wieder, wenn irgendwas passiert, durch die Presse geistern. Das verstehen auch 80% der Leute, verstehen das nicht, weil das sind dann alle, die Killerspiele spielen, sind potenzielle Amokläufer, weiß der Kuckuck. Das wird ja immer so gerne pauschalisiert und hochgebauscht von irgendwelchen Medien. Und ja, eine Akzeptanz wäre echt schön. Also ich wüsste aber auch schwer, wie sie zu erreichen wäre.
Was wünschst du dir generell für die Zukunft in deinem Sport?
Status quo erhalten. Also so wie es jetzt läuft, ist super. Wir haben keine großen Probleme mit irgendwie Behörden oder sonst irgendwas. Es gibt keine Anwohner, sonst irgendwas, oder die sich aufregen. Also so wie es im Moment läuft auf den Spielen, ist es eigentlich super. Es gibt keinen Stress, es gibt keinen Streit.
Höchstens vielleicht noch ein paar Mitspieler mehr.
Genau, ein paar Mitspieler mehr sind nie verkehrt. Vernünftige, aber ich glaube, so Öffentlichkeit brauchen wir auch eigentlich nicht. Es gibt einfach so Sachen, wo die Öffentlichkeit, wo man sie nicht will.
Was würdest du jemandem empfehlen, der sich für die ganze Sache jetzt interessiert und der sich das mal angucken möchte? Wie soll derjenige vorgehen?
Gut, dass du drauf kommst. Das wollte ich jetzt eben auch noch sagen. Es ist jeder herzlich dazu eingeladen. Kann gerne zu einem Spiel hinkommen. Muss sich halt dementsprechend eine Schutzbrille kaufen und eine Warnweste aus dem Auto. Ich meine, wer mit dem Auto kommt, sollte die eh dabei haben. Zieht sich die an, zieht sich seine Brille an und guckt einfach mal zu. Der kann sich frei im Gelände bewegen. Dadurch, dass er die Warnweste anhat, passiert ihm da auch nichts. Und Schutzbrille ist eh super. Und es kann sich jeder, kann gerne kommen und kann sich das angucken. Soll sich dementsprechend dann nochmal einfach mal hinkommen. Ja.
abgesehen davon, dass die Menschen sich ja, da wir gleich deine oder eure Website verlinken, sicher auch gerne bei dir melden können. Gibt es denn irgendwie andere Anlaufpunkte, wo man sich darüber informieren könnte? Du hast von einem Forum gesprochen.
Mhm. Ja, ich sag mal so, dass das Größte ist so das 6mm Forum. Da finden auch relativ häufig Spiele statt und da kann man dann auch einfach unter der Terminecke einfach mal gucken und hinschreiben, von wegen, ich würde mir das gerne mal angucken, kann ich bei euch vorbeikommen? Und dann, also da wird keiner Nein sagen. Wenn man, wie gesagt, dementsprechend mit einer Warnweste und einer Schutzbrille hinkommt, weil es ist halt wie in jedem Sport, wo es irgendwie ein bisschen gefährlich sein kann oder wo man sich verletzen kann, eine dementsprechende Schutzausrüstung ist nie verkehrt. Einer, der boxt, wird auch nicht ohne Mundschutz boxen.
Das sollte er nicht. Ja. Und wenn er dann einen Schritt weitergehen will, hast du irgendwelche Empfehlungen, wo man sich mal umschauen kann, was Equipment angeht? Also ich muss gestehen, das Einzige, was ich jetzt noch kenne, ist Kotte und Zeller als großen Zulieferer. Ist das empfehlenswert oder gibt es noch andere gute Quellen?
Ja, Kotte und Zeller hat zwar eine relativ große Auswahl, aber ja, es geht so. Begadi ist einer der großen Händler, also begadi.de. Die sind auch speziell fast nur auf Airsoft-Kram. Die haben auch dann auch wirklich so Sachen wie sehr günstige Klamotten. Die sind zwar qualitativ jetzt nicht die Elite, aber wenn man einfach mal reinschnuppern will, ich meine, man kann das Zeug ja auch jederzeit wieder verkaufen. Dann im 6mm Forum selber, da ist ein großer Verkaufsbereich, da wo Leute ihr gebrauchtes Equipment verkaufen, da kann man sich umgucken. Da sind dann auch so Sachen drin formuliert, eben ich will anfangen, was muss ich mir kaufen? So ein kleiner Guide oder so, steht da alles drin. Und von daher, also wenn man sich ein bisschen informiert, es gibt genug Foren und wenn man das bei Google, wenn man es einfach mal googelt, es gibt genug Foren und Händler, die gutes Zeug verkaufen. Und ich glaube, Begadi, ja, Kotte und Zeller würde ich ein bisschen ausklammern. Die haben halt eine riesen Spannbreite. Ich meine, die verkaufen ja alles Mögliche. Die haben ja zwar eine extra Airsoft-Sparte, aber 90% bei denen ist ja irgendwie so Jägerzubehör und Taschenlampen und weiß der Kuckuck, was die alles verkaufen. Aber Begadi ist da echt eine gute Anlaufstelle, wo man günstig an Equipment rankommt.
Gut, das werde ich gleich noch alles verlinken, damit da auch die Suche nicht zu kompliziert ist. Hast du sonst noch irgendwie einen Tipp oder einen Ratschlag für jemanden, der sich dafür interessiert? Also, was er mitbringen sollte? Ich meine jetzt nicht die Schutzbrille, sondern
Vernunft. Vom
Typ her, Vernunft.
Ganz ehrlich, Vernunft, ja. Man sollte dem Ganzen offen entgegentreten, einfach mitmachen und weil für mich war das auch das erste Mal echt komisch, also wenn man das erste Mal dahin fährt, alles ist neu, alles ist irgendwie komisch, weil wenn man kennt das erste Mal irgendwie in einen Sportverein gehen, das ist immer, man hat immer so ein bisschen flaues Gefühl im Magen und das war so ähnlich, aber ja, wenn man dem Ganzen offen und aufgeschlossen entgegensteht und wirklich Vernunft walten lässt und das ist das Wichtigste.
Das sollte machbar sein. Und Leute, die nicht mitbringen, wollen ja wahrscheinlich auch gar nicht haben.
Nö, das fällt ja auch relativ schnell auf und das wird dann auch, da wird auch dann offen, wird dann gesagt, Freund, guck mal ein bisschen da und da drauf und es gibt auch Leute, die dann sagen, danke, ist mir nicht aufgefallen, aber ja, wenn das halt ein paar Mal passiert, dann ist halt wirklich, wo man dann sagt, ist vielleicht nicht dein Ding, guck doch nach was anderem. Und das Gute ist halt auch, dass das Equipment, ich meine, 500 € aufwärts ist vielleicht nicht für jeden eine gute Hürde oder die Hürde, die man mal eben für irgendwo reinzuschnuppern nimmt. Aber das Gute ist, man kriegt das Zeug fast zum gleichen Preis wieder weg. Also man kann es im Forum, ganz wichtig, nicht bei eBay. Das darf man nicht. Man darf nicht bei eBay was verkaufen, weil du bist kein Waffenhändler. Mhm, okay. Du bist Büchsenmacher, privat zu privat ist völlig egal. Da kannst du machen, was du willst, aber bei eBay darfst du das nicht, weil eBay das auch verbietet. Und wie gesagt, das wird in den Foren gekauft und verkauft und du kriegst fast zum gleichen Preis, kriegst das Zeug wieder los.
Gut, dann wissen wir, was wir zu tun haben, wenn wir uns dafür interessieren und ja, dem Ganzen mal etwas näher kommen wollen. Hast du das Gefühl, wir haben noch irgendwas vergessen, was das Thema angeht? Möchtest du noch irgendwas loswerden?
Nö, ich hoffe halt, dass es so ein bisschen Werbung dafür war. bisschen mal erklärt, vor allen Dingen, dass ein paar Vorurteile ausgeräumt, die gerne entstehen, von wegen, ja, man hat in den verschiedenen Foren da schon die absurdesten Sachen gelesen von irgendwelchen Trollen, die da kommen, ja, da hüpfen dann die Nazis durchs Gelände und proben den Krieg und die Revolution, was völliger Bullshit ist. Also einer, der bei uns den ersten ausländerfeindlichen Spruch, der richtig ernst gemeint ist und ernst rüberkommt, der fliegt achtkantig vom Gelände. Also das ist ein Ding, das geht überhaupt nicht. Und ich hoffe halt, dass ein paar Vorurteile ausgeräumt sind damit.
Das auf jeden Fall. Also sowohl was die Vorurteile angeht, als auch was das Verständnis des ganzen Ablaufs angeht, bin ich jetzt um einiges schlauer und froh, dass ich das mal vernünftig erklärt bekommen habe. Ich denke, das geht vielen anderen auch so. Und dann danke ich dir einfach für das Gespräch und für den Einblick, den du mir gegeben hast oder uns gegeben hast.
Sehr gerne.
Und wünsche dann weiterhin noch viel Erfolg und wenig Treffer. Also die du abkriegst natürlich. Okay.